Der Sommer von 1947 breitete sich über New Mexico aus wie eine flirrende, endlose Glut. Die Sonne hing schwer über dem Land, ließ den Boden aufreißen und verwandelte die weiten Ebenen in ein Meer aus Staub und Licht. In dieser scheinbar zeitlosen Landschaft lag Roswell, eine kleine Stadt, unscheinbar, eher ein Punkt auf der Landkarte als ein Ort, an den die Welt ihr Augenmerk richten sollte. Doch in diesem Sommer würde Roswell zum Zentrum eines der rätselhaftesten Ereignisse der Moderne werden. Die Tage verliefen damals gemächlich. Morgens roch es nach feuchtem Staub und Salbei, mittags flimmerte die Hitze über den Feldern, und abends versammelten sich die Menschen in kleinen Diners, wo über Ernte, Vieh und das Wetter gesprochen wurde. Kaum jemand ahnte, dass die Routine des Alltags schon bald von einem geheimnisvollen Geschehen durchbrochen werden würde. Etwa 75 Meilen nordwestlich der Stadt lag die Foster Ranch. Dort lebte William Mac Brazel, ein wettergegerbter Viehzüchter mit ruhigem Wesen und einfachen Gewohnheiten. Für ihn war das Land mehr als nur Heimat. Es war ein Teil seines Lebens, seiner Hände Arbeit, seiner stillen Gedanken. Jeden Tag ritt er hinaus, prüfte die Zäune, schaute nach dem Vieh und warf einen Blick in den weiten Himmel, der ihm vertrauter war als die Gesichter der meisten Menschen. Doch in der Nacht des 2. Juli änderte sich alles. Es war kurz nach Mitternacht, als der sonst so lebendige Chor der Zikaden plötzlich verstummte. Ein unheimliches Schweigen legte sich über die Ranch, als hielte die Natur selbst den Atem an. Fern am Horizont flackerte Wetterleuchten. Ein Sommergewitter, dachte Brazel zunächst. Doch der Donner, der folgte, klang anders. Kein dumpfes Rollen, sondern ein scharfes, metallisches Krachen, als würde etwas Gewaltiges die Luft zerreißen.
Dann wieder Stille. Kein Wind, kein Tierlaut.
Nur die Sterne, kalt und unbewegt am Firmament. Brazel drehte sich im Bett unruhig um. Ein Rancher war Lärm gewohnt, klappernde Windmühlen, wirrende Pferde, das ferne Heulen von Kojoten. Doch dieses Geräusch war fremd, so fremd, dass er nicht einschlafen konnte. Schließlich fiel er in einen unruhigen Schlaf, begleitet von dem Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Am nächsten Morgen, als die Sonne die Wüste in gleißendes Licht tauchte, sattelte Brazel sein Pferd und ritt wie gewohnt hinaus, um nach seinen Rindern zu sehen. Schon nach kurzer Zeit bemerkte er etwas Ungewöhnliches. Ein seltsamer Geruch hing in der Luft, metallisch, verbrannt, kaum wahrnehmbar, aber hartnäckig. Die Vögel schwiegen, und selbst die sonst neugierigen Rinder hielten sich zurück, als mieden sie etwas. Dann sah er es. Vor ihm breitete sich ein Trümmerfeld aus, das sich über fast ein Viertelmeile erstreckte. Der Boden war aufgerissen, das Gras verbrannt. Überall lagen Bruchstücke, Metallfragmente, wie von einer Explosion auseinandergerissen. Doch es war kein Metall, wie er es kannte. Einige Stücke erinnerten an dünne Folie, doch sie ließen sich nicht zerknittern. Kaum hatte man sie gefaltet, glitten sie zurück in ihre ursprüngliche Form, makellos und glatt. Andere Teile waren starr und zugleich federleicht, mit seltsamen Gravuren, die wie unbekannte Schriftzeichen oder Symbole wirkten. Brazel stieg ab, kniete sich hin und nahm eines der Stücke in die Hand. Es fühlte sich kalt an, fast eisig, trotz der Hitze der Sonne. Kein Werkzeug konnte solche Linien ziehen, keine Maschine, die er kannte, solch makellose Oberflächen schaffen. Er spürte, dass er etwas in Händen hielt, das nicht von dieser Welt zu stammen schien. Er blickte über das weite Trümmerfeld. Kein Wrack eines Flugzeugs, kein Motor, keine Leitungen, keine Spuren menschlicher Technik. Nur diese seltsamen, funkelnden Überreste, verstreut wie Sternenstaub über der trockenen Erde. Das Land um ihn wirkte plötzlich anders. Zu still, zu leer, als hätte die Natur selbst die Luft angehalten. Brazel sammelte einige Teile auf, verstaute sie in seiner Satteltasche und ritt schweigend zurück zum Haus. Die Sonne sank langsam, färbte den Himmel rot und gold. Auf der Veranda setzte er sich mit einer dampfenden Tasse Kaffee hin und starrte in die Ferne. Doch der Kaffee schmeckte bitter, unruhig lag er in seiner Hand. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um die Symbole, um das Geräusch in der Nacht, um die unheimliche Stille. Als die Sterne erneut am Himmel erschienen, trat er noch einmal hinaus. In der Dunkelheit glitzerten die Trümmer auf den Feldern wie kleine Spiegel, die das Licht der Sterne zurückwarfen. Brazel spürte, dass er Zeuge von etwas Größerem geworden war. Etwas, das nicht zu seinem einfachen Leben passte, nicht in das Muster von Arbeit, Vieh und Wetter. Mit dem kalten Stück Metall in der Hand flüsterte er in die Nacht: Was zum Teufel bist du?
Die Sterne gaben keine Antwort. Nur der Wind wehte leise durch die Canyons, und irgendwo in der Ferne heulte ein einsamer Kojote. Die Wüste von New Mexico schlief nie wirklich. Selbst in den dunkelsten Stunden der Nacht war sie lebendig. Das Zirpen der Grillen, das ferne Heulen der Kojoten, das leise Rauschen des Windes über die kargen Ebenen. Doch in jener Nacht, dem 2. Juli 1947, legte sich eine unheimliche Stille über das Land. Es war eine Stille, die nicht natürlich war, sondern so, als hätte jemand die Welt für einen Augenblick angehalten. Hoch über der Erde zeichnete sich etwas ab, das nicht in den gewohnten Rhythmus der Sterne passte. Zuerst sah es aus wie eine Sternschnuppe, ein heller Strahl, der die Schwärze durchzog. Doch der Strahl war zu groß, zu grell, zu beständig. Er zog eine glühende Spur hinter sich her, die nicht zerfiel wie bei gewöhnlichen Meteoren. Vielmehr wirkte es, als würde ein riesiger, brennender Körper gezielt über den Himmel rasen. In Roswell schliefen die meisten Menschen zu dieser Stunde. Nur wenige wachen Augen sahen das gleißende Licht. Manche hielten es für ein Flugzeug, das in Schwierigkeiten geraten war, andere für einen Himmelskörper, der verglühte. Aber diejenigen, die es länger beobachteten, erkannten etwas Seltsames. Die Flugbahn war nicht chaotisch. Sie änderte sich, so als würde sie gesteuert. Auf der Foster Ranch lag Mac Brazel unruhig in seinem Bett. Das Knacken in der Nacht, dieses metallische Krachen, hatte ihn bereits geweckt. Er trat ans Fenster und starrte hinaus in die Dunkelheit. Da war es, ein Lichtstreif, der wie eine brennende Lanze den Nachthimmel spaltete. Sekunden später folgte ein dumpfer Schlag, so tief, dass selbst die Erde unter seinen Füßen vibrierte. Der Hund im Hof bellte schrill, verstummte aber sofort wieder, als hätte ihn die gleiche unheimliche Stille ergriffen, die sich über alles gelegt hatte. Brazel trat vor die Tür. Die Luft roch nach Staub und Eisen. Am fernen Horizont glühte etwas, ein schwaches Leuchten, das über den Hügeln pulsierte. Sein Herz schlug schneller. Er kannte jedes Geräusch, jeden Geruch, jede Bewegung dieser Landschaft. Aber das, was er hier spürte, war neu. Fremd. Er sattelte sein Pferd, obwohl es mitten in der Nacht war. Die Neugier trieb ihn hinaus, und vielleicht auch ein Stück Furcht. Der Sattel quietschte leise, während er durch das Dunkel ritt. Der Mond stand hoch und warf silbernes Licht auf den trockenen Boden. Das ferne Leuchten wuchs, wurde heller, als er sich näherte. Dann sah er es. Vor ihm lag eine weite Senke, aufgerissen wie von einem gewaltigen Einschlag. Der Boden war schwarz, verbrannt, und Rauch stieg in dünnen Fäden in den Nachthimmel. Überall lagen Trümmer verstreut, große und kleine Stücke eines seltsamen Materials, das in der Kälte des Mondlichts glitzerte. Einige leuchteten schwach nach, als hätten sie eine eigene Energiequelle. Brazel stieg ab, das Pferd schnaubte unruhig und wollte nicht näher treten. Mit vorsichtigen Schritten ging er in das Trümmerfeld hinein. Er hob ein Stück Metall auf. Es war federleicht, fast so, als hätte es kein Gewicht. Doch gleichzeitig war es so stabil, dass er es weder biegen noch brechen konnte. An einigen Fragmenten erkannte er feine Gravuren, Symbole, die wie eine fremde Sprache wirkten. Keine Buchstaben, keine Zahlen, sondern geometrische Formen, die einer Logik folgten, die er nicht verstand. Er lauschte. Kein Motor. Keine Stimmen, kein Funkenflug mehr. Nur das Knistern des verbrannten Bodens und das unruhige Schnauben seines Pferdes in der Ferne. Was ist hier geschehen? Murmelte er leise, doch seine Stimme verklang sofort in der Stille. Er blieb fast eine Stunde inmitten der Trümmer, unfähig, das Gesehene zu begreifen. Schließlich sammelte er einige Teile auf, verstaute sie in seiner Satteltasche und ritt zurück zur Ranch. Der Weg schien länger als sonst, die Nacht dichter. Immer wieder blickte er zurück, doch das Leuchten am Horizont war verschwunden. Am nächsten Morgen fuhr er nach Roswell, um Sheriff Wilcox zu informieren. Schon bevor er sprach, merkte er, dass die Geschichte sich in seinem Inneren widersprach. Einerseits war er sicher, dass es kein Flugzeug war, andererseits wusste er, dass niemand ihm glauben würde, wenn er von Symbolen und selbstheilendem Metall erzählte. Und doch konnte er nicht schweigen. Er legte die Trümmerstücke auf den Tisch des Sheriffs. Dieser betrachtete sie schweigend, runzelte die Stirn und nickte schließlich langsam. »Das ist nichts, was ich je gesehen habe, Mac«, murmelte er. Die Nachricht verbreitete sich rasch, zunächst flüsternd, dann lauter. »Ein fliegendes Objekt sei abgestürzt«, hieß es. Manche sprachen von einem Flugzeug, andere von einer geheimen Waffe. Und einige, die mutiger waren, sagten es offen. Es war ein Flugkörper nicht von dieser Welt. Die Armee wurde alarmiert. Uniformierte Männer begannen, Fragen zu stellen. Noch bevor die Sonne am zweiten Tag hoch am Himmel stand, war die Ranch kein Ort der Stille mehr, sondern das Zentrum eines geheimnisvollen Geschehens, das die Welt verändern sollte. Der Morgen kam leise über das weite Land, als legte ihn jemand vorsichtig auf die Hügel, damit nichts zerbrach. Ein dünner Flug aus Gold hing über der Steppe, die Luft roch nach Staub und Salbei, und die Hitze des Tages war jed nur ein Versprechen. Auf der Foster Ranch ging Mac Brazel seinen Handgriffen nach, doch jeder Griff fühlte sich an, als hätte er plötzlich Gewicht bekommen. Das metallische Knistern der Nacht, das Glühen hinter den Hügeln, die Splitter in seiner Satteltasche. All das lag wie ein Geheimnis zwischen ihm und der Welt. In Roswell selbst begann der Tag mit Kaffeetassen, Zeitungen und dem metallischen Klingeln einer Ladenkasse. Aber noch bevor die ersten Überschriften sortiert waren, flog ein Gerücht durch die Straßen wie ein aufgescheuchter Schwarm Spatzen. Etwas ist darunter gekommen, hieß es am Tresen, kein Flugzeug, kein Wetterballon. Am hintersten Tisch im Diner stützte sich ein Mechaniker auf die Ellenbogen und sagte, er habe in der Nacht ein Licht gesehen, das sich nicht wie ein Stern bewegte, sondern wie ein Gedanke. Auf den Ranches rundum wurden die Stimmen leiser, sobald jemand anderes näher kam. Einer der Nachbarn schwor, am späten Abend ein dumpfes Dröhnen gespürt zu haben, das aus dem Boden zu kommen schien. Eine junge Mutter erzählte, die Hunde hätten plötzlich nicht mehr bellen wollen, sondern sich flach auf die Dielen gelegt, die Nasen dicht am Holz. Kinder tuschelten mit großen Augen von Zeichen auf Metall, von Dingen, die knitterten und doch keine Falten behielten. Gegen Mittag lenkte ein Staubfahnenstreifen die Blicke zur Straße hinaus, Militärjeeps. Erst einer, dann zwei, schließlich eine kleine Kolonne. Männer in Uniform, die Köpfe tief unter den Schirmen der Mützen, Gesichter ohne überflüssige Regung. Sie sprachen wenig, aber sie zeigten viel, Absperrbänder, Kisten, Werkzeug, Kameras. Am Stadtrand wurden Fragen gestellt, freundlich im Ton, endgültig in der Wirkung. Wer hatte was gesehen? Wo? Wann? Und vor allem, wer hatte etwas aufgehoben? Der Sheriff, George Wilcox, bemühte sich um Haltung. Er kannte seine Leute, ihre Geschichten, ihre Flunkereien. Und er kannte das Geräusch, wenn etwas die Grenze vom Wunderbaren zum Unheimlichen überschritt. Brazel saß eine Weile in seinem kleinen Büro, die Hände um eine Tasse, die längst kalt geworden war. Was er erzählte, war schlicht, ein Geräusch, ein Licht, ein Feld voll splitternder Dinge, zu leicht, zu glatt, zu irgendwie falsch. Der Sheriff nickte kaum merklich und legte die Stirn in Falten. Dann telefonierte er. Danach kam die Armee schneller, als Roswell wusste, dass sie gebraucht würde. Auf der Ranch standen bereits am Nachmittag Zelte, Feldtische, ein provisorischer Funkmast. Männer mit Klemmbrettern gingen in Reihen durch die Steppe, als folgten sie einer unsichtbaren Vermessung. Wo die Trümmer lagen, scharten sie den Boden frei, packten, nummerierten, fotografierten. Die Luft war voller Gästen, die nach Ordnung aussahen, auch wenn niemand sagte, welche Ordnung hier galt. Die, die doch bis an den Zaun kamen, flüsterten später, man habe eigenartige Stücke gesehen. Stäbe, federleicht, hart wie Stein. Membranen, dünn wie Haut, ohne Naht, doch gespannt wie Trommelfell. Folien, die die Hände formten und sich dann wieder entformten wie Wasser. Einer berichtete, ein Soldat habe einen Streifen Metall über den Stiefel gezogen, und er sei zurückgeschnellt, als hätte er die Spannung in sich gespeichert. Vielleicht übertrieb er. Vielleicht auch nicht. Mit jedem Lastwagen, der das Gelände verließ, wuchs die Stille. Nicht die gute, in der Wind spricht, sondern die, die bleibt, wenn Worte eingefangen werden. Ein Fotograf aus der Stadt versuchte, aus der Ferne Bilder zu machen. Am Abend stand ein höflicher Offizier in seiner Tür und bat um den Film. Sicherheitsgründe, sagte er, und lächelte, als hätten Worte scharfe Kanten, die man besser nicht anfasst. Gleichzeitig rollten neue Geschichten an die Tische. Ein alter Farmer behauptete, er habe in den Nächten zuvor seltsame Bewegungen am Himmel gesehen, abruptes Stehen, geräuschloses Gleiten, als lerne etwas erst, wie man sich hier bewegt. Andere erzählten von einer Vibration, die durch das Vieh ging, kurz und tief, wie ein Laut, der nicht für Ohren gemacht ist. Im selben Atemzug lachte man über sich selbst und schwieg im nächsten. Am späten Nachmittag, die Schatten schon länger, sprach jemand zum ersten Mal einen Namen aus, der hängen bleiben sollte, Marcel. Ein Offizier mit wachem Blick, hieß es, aus dem Bereich Aufklärung. Einer, der mehr fragte, als er erklärte. Man habe ihn bei den Trümmern gesehen, gebückt die Finger auf Zeichen gelegt, als könne man sie durch Berühren verstehen. Er sprach wenig, schrieb viel und ließ sich Zeit mit Antworten, die andere gern schneller gehabt hätten. Doch die Antworten, die an diesem Tag kursierten, waren dünn wie der Staubfilm auf einer Windschutzscheibe. »Ein Ballon«, sagte einer der Soldaten, fast beiläufig, und sah dabei nicht hin. »Ein Testgerät«, meinte ein anderer, als bestellte er ein Abendessen. Aber die Art, wie sie sprachen, ließ das Diner plötzlich zu eng erscheinen. Wer hinhörte, hörte weniger, als gesagt wurde. Gegen Abend kehrte Brazel auf seine Veranda zurück. Der Kaffee war wieder kalt, der Blick wieder weit. Auf den Feldern fehlte etwas, das nicht zu benennen war. Als habe das Land einen Atemzug getan und vergesse nun, ihn auszulassen. Aus der Ferne trug der Wind das Klirren von Werkzeug und das gedämpfte Rufen der Männer herüber. Ein Kojote antwortete, dann wieder diese tiefe, unbeteiligte Stille. In der Stadt klappten die Zeitungsstände zu, und doch blieb das Gefühl, als stünde eine Überschrift bereits fett in der Luft, bevor jemand sie gesetzt hatte. Manche sagten, es sei nur eine Laune des Sommers, ein Irrtum, wie sie eben passieren. Andere fühlten, dass etwas den Rand des Gewohnten übertreten hatte. Dass die Welt groß ist, größer als ein Zaun, größer als die Straße bis zum Highway, größer vielleicht, als man bequem ertragen kann. In der Nacht, als die Lampen in Roswell erloschen, lagen die Fragen schwer auf den Kissen. Der Wind fuhr durch die Baumwipfel und irgendwo, nicht zu weit und nicht zu nah, klapperte Metall auf Metall, kurz, fremd, unentschlüsselt. Aus dem offenen Fenster einer Küche roch es nach abkühlendem Brot. Daneben lag ein Zeitungsfetzen mit einer halben Notiz: unbekanntes Objekt. Der Rest fehlte. Und über allem der Himmel, sauber und scharf, voller Sterne, die so taten, als hätten sie nichts gesehen. Der Morgen war noch nicht richtig wach, als Major Jesse Marcel die Tür seiner einfachen Unterkunft auf dem Stützpunkt des Roswell Army Airfield hinter sich schloss. Über dem Osten lag nur ein schmaler Streif blassen Lichts. Die Luft war kühl, fast makellos. Doch auf dem Gelände summte es ungewohnt früh. Schritte auf Kies, leises Funknistern, kurze, nüchterne Befehle. Es war die Art von Geschäftigkeit, die niemand laut erklärte. Man spürte sie einfach. Marcel war keiner, der voreilige Schlüsse liebte. Er hörte zu, beobachtete, legte Details nebeneinander, bis sie eine Form ergaben. Der Anruf im Morgengrauen war knapp gewesen. Ein Objekt sei auf einer abgelegenen Ranch niedergegangen, Trümmer über eine Fläche verstreut, Material unbekannter Artikel. Der Rancher habe Teile nach Roswell gebracht, der Sheriff sei ratlos. Marcel steckte den Zettel mit den Koordinaten ein, nickte knapp und fuhr selbst. Die Straße legte sich wie ein graues Band durch die Wüste. Stacheldraht, Windmühlen, ausgetrocknete Bachbetten, am Himmel der ruhige Kreisflug eines Bussards, alles wie immer. Und doch war da ein leiser Zug von Unwirklichkeit, den Marcel nicht recht benennen konnte. Was, wenn es ein Experiment war? Ein Testgerät? Eine fremde Sonde aus Übersee? Jeder Gedanke passte nur halb, wie ein Schlüssel, der klemmt. Am Tor der Foster Ranch wartete Mac Brazel. Ein knapper Handschlag, ein sachlicher Blick. Worte schienen beiden Männern plötzlich überflüssig. Sie ritten, der Rancher vornweg, hinüber zu jener aufgerissenen Senke, in der die Erde aussah, als hätte sie ein Feuer ohne Flamme erlitten. Schon aus der Entfernung glitzerte etwas im Gras. Näher betrachtet lag es überall. Streifen, Scherben, gebogene Bahnen eines Metalls, das aussah wie Folie, sich aber nicht falten ließ. Stäbe, federleicht und doch erstaunlich starr. Fragmente mit zarten, präzisen Zeichen, die keiner von beiden lesen konnte. Marcel hob ein Stück an, drehte es gegen das Licht. Es bog sich mit, sprang dann in seine Form zurück, als erinnere es sich an sich selbst. Sie arbeiteten schweigend. Marcel zog Handschuhe über, notierte, maß, verpackte. Kein Kabel, keine Nieten, keine Schweißnaht. Nichts, woran sich eine vertraute Geschichte festmachen ließ. Je mehr er sah, desto deutlicher wurde, das hier war kein gewöhnlicher Absturz. Und vielleicht überhaupt keiner, den man bis dahin in irgendeinem Handbuch beschrieben hatte. Gegen Nachmittag standen die Kisten bereit. Staub hing über dem Feld, die Sonne schlug flach in die Augen. Am Zaun nickte Brazel wortlos. Er war ein Mann, dem man nicht erklären musste, was Schweigen bedeuten kann. Marcel startete den Jeep, fuhr erst über harte Wellblechpisten, dann über glatten Asphalt in Richtung Stadt und bog, als die Dächer von Roswell greifbar wurden, nicht zur Basis ab, sondern in eine Seitenstraße. Er hielt vor seinem Haus. Der Motor tickte im Nachlauf. Drinnen spielte sein Sohn. »Schau dir das an«, sagte Marcel und reichte ihm ein Stück, das in der Hand fast gewichtslos wurde. Der Junge drehte es, strich mit den Fingern darüber, und in seinen Augen lag dieses staunende Leuchten, das Worte überflüssig macht. »Wie Zauberei«, flüsterte er. Für einen Atemzug lächelte der Offizier. Dann nahm er das Material zurück, wickelte es gewissenhaft ein und trug die Kiste wieder hinaus. Es war nur ein Augenblick gewesen, aber einer, den er festhielt. Vielleicht, weil er ahnte, wie schnell das, was man sieht, jemand anders nennen kann. Als die Sonne sank, rollte der Jeep durch das Tor des Stützpunkts. Die Wachposten salutierten, irgendwo klapperte ein loses Blech im Wind. Marcel brachte die Kisten in den gesicherten Raum, versiegelte sie, gab den Schlüssel ab. Später in seinem Quartier saß er auf der Bettkante, die Stiefel noch an den Füßen, die Hände ruhig im Schoß. Hinter der Gipsdecke standen die Sterne in einer geduldigen, unbarmherzigen Ordnung. Er schloss die Augen und sah wieder das Metall, die Zeichen, die Art, wie das Licht daran entlanglief, als folge es einer Geometrie, die niemand ihnen beigebracht hatte. Er dachte an die möglichen Erklärungen, legte sie innerlich übereinander wie Folien. Ein Ballon, ein Versuchsflugzeug, ein abwegiges Spionagegerät. Nichts passte. Nicht das Gewicht, nicht die Beschaffenheit, nicht die Zeichen. Was immer dort draußen niedergegangen war, kam mit einer Stille, die lauter war als jeder Knall, und mit Fragen, die ihre Antworten nicht in den bekannten Schubladen suchten. Am nächsten Morgen würde er die Auswertung beginnen, Kollegen hinzuziehen, Protokolle schreiben, das Material fotografieren lassen. Er wusste, wie das geht, Ordnung schaffen, Spuren sichern, Hypothesen sortieren. Und doch hatte er das Gefühl, dass sich zwischen all diese sorgfältigen Schritte etwas schieben würde, das sich nicht protokollieren ließ. Eine Ahnung, die größer war als Papier. Er legte sich zurück, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, und ließ den Gedanken zu, der schon den ganzen Tag an der Tür geklopft hatte. Vielleicht kam es nicht von hier. Nicht von irgendwo hier. Draußen glitt ein Scheinwerfer über den Hof, dann war wieder Ruhe. Im Radio, leise gelassen, rann eine Melodie wie Wasser über Steine. Marcel atmete langsam aus. Morgen würden andere Fragen stellen. Heute genügte ihm eine. Was, wenn dies der Anfang war und nicht das Ende? Die Dämmerung hatte bereits Platz gemacht für die Nacht, als Major Jesse Marcel mit seinem Jeep auf das Gelände des Roswell Army Airfield zurückkehrte. Über den Hangars hing der Geruch von erhitztem Metall und Sand, über die Baracken legte sich eine ungewöhnliche Stille. Tagsüber wimmelte es hier von Stimmen, Motoren, Funksprüchen. Doch jetzt war alles gedämpft, als hielte die Basis den Atem an. Marcel parkte neben dem kleinen Gebäude der Nachrichtendienstabteilung. Die Plane über den Kisten flatterte leicht im Abendwind. Einen Moment lang zögerte er, sah zu, wie die Schatten darüber glitten. Dann öffnete er die Verschnürung, griff nach der ersten Box und trug sie hinein. Der Raum war spärlich eingerichtet. Einige Schreibtische, Karteikästen, eine Lampe, die ein gelbliches Licht auf die Akten warf. Dort wartete bereits Captain Sheridan Cavett, Tasse in der Hand, augenmüde, aber wach. »Du hast es also gebracht?« fragte er. »Ich habe es«, erwiderte Marcel schlicht. Gemeinsam öffneten sie den Deckel. Im Licht der Lampe glitzerten die Fragmente. Cavett nahm vorsichtig ein dünnes Stück Metall heraus. Es ließ sich mit zwei Fingern biegen, sprang aber sofort zurück in seine ursprüngliche Form, als wäre es ungebrochen. »Unmöglich«, murmelte er. Marcel nickte nur und griff nach einem gebogenen Fragment, dessen Oberfläche matt schimmerte. Auf der Innenseite waren Zeichen eingraviert. Keine Kratzer, keine Farbe, sondern als Teil der Struktur selbst symmetrisch, fremd, von kühler Präzision. »Das ist kein Flugzeug, Jesse«, sagte Cavett schließlich. »Und kein Ballon.« »Es ist nichts, das irgendjemand von uns je gesehen hat«, entgegnete Marcel leise. Sie arbeiteten stundenlang, sprachen wenig, prüften Stück für Stück. Eine Stange, hohl, aber unzerbrechlich, so leicht, dass sie fast im Luftzug schwebte. Ein Fragment, dessen Oberfläche wie Schlangenhaut wirkte, glatt und kühl, aber von einer Textur, die nicht irdisch schien. Ein Rahmen, überzogen von einer hauchdünnen Membran, die spannte wie eine Trommel, ohne Scharniere, ohne Schrauben. Keine Kabel, keine Drähte, keine Schaltkreise. Nichts, was an bekannte Technik erinnerte. Cavett legte ein Stück zurück und rieb sich die Stirn. Vielleicht ein Experiment in großer Höhe, etwas, das wir nicht kennen sollen. Marcel sah ihn ernst an. Dann hätte man uns informiert. Und warum sollte so etwas auf einer Ranch abstürzen? Warum diese Zeichen? Eine Weile war nur das Ticken der Lampe zu hören. Kein von beiden sprach den Gedanken aus, der sich unweigerlich aufdrängte. Vielleicht war es gar nicht von hier. Schließlich begannen sie, die Teile wieder einzupacken. Vorsichtig, fast ehrfürchtig, wie kostbare Reliquien. Jeder Handgriff wirkte bedächtig, als könnten die Materialien durch Hast Schaden nehmen, auch wenn sie unzerstörbar schienen. Die Kisten wurden versiegelt, in den sicheren Lagerraum gebracht. Als Marcel die Tür abschloss und den Schlüssel übergab, fühlte er, wie die Verantwortung auf seinen Schultern wuchs. Er war Offizier, gewohnt an klare Befehle und eindeutige Berichte. Doch hier gab es keine Eindeutigkeit. Nur Bruchstücke, die Fragen lauter machten, anstatt Antworten zu geben. Später, in seinem Quartier, ließ er sich auf das Bett sinken. Er zog die Stiefel nicht aus, starrte auf den Boden. In seinen Fingern vibrierte noch die Erinnerung an das kalte Metall. Bilder flackerten vor seinem inneren Auge. Das Trümmerfeld auf der Ranch, die Zeichen, das Gesicht seines Sohnes, als er das Material berührte. Magie, hatte der Junge gesagt. Vielleicht hatte er recht. Marcel legte sich zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Über ihm war nur eine einfache Decke aus Gips und Holz, doch dahinter spannte sich der Himmel. Und irgendwo dort oben musste die Antwort liegen. Etwas war gefallen, tief in die Wüste, und hatte eine Spur hinterlassen, die nicht mit den Regeln der Erde zu erklären war. Ein Gedanke schob sich in sein Bewusstsein, sanft, unaufhaltsam, wie eine Welle, die immer wiederkehrt. Vielleicht stammte das Material nicht von irgendeinem Land, nicht von irgendeinem Labor. Vielleicht kam es von weit her, zu weit, um es sich wirklich vorstellen zu können. Marcel schloss die Augen, hörte das Zirpen der Grillen draußen und das ferne Summen eines Generators. Er wusste, dass der nächste Tag Berichte, Untersuchungen, vielleicht auch Vertuschung bringen würde. Aber in dieser Nacht war er allein mit der Wahrheit, die noch keinen Namen hatte. Die Sonne war kaum über die Dächer Roswells gestiegen, da klapperte in einem kleinen Büro am Rande der Militärbasis eine Schreibmaschine. Die Tasten schlugen präzise, ein Offizier diktierte wenige, scheinbar nüchterne Sätze. Die zahlreichen Gerüchte über eine fliegende Scheibe wurden gestern Wirklichkeit, als die Intelligenzabteilung der 509. Bombergruppe des Roswell Army Air Field in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Rancher und dem Sheriff von Chavez County in den Besitz eines solchen Objekts gelangte. Mehr stand nicht darin. Kein technisches Detail, keine Erklärung, keine Einschränkung. Nur diese Worte. Und doch hatten sie genug Sprengkraft, um eine Stadt und bald ein ganzes Land in Aufruhr zu versetzen. Am Vormittag las der Redakteur des Roswell Daily Record den Text zweimal, dann ein drittes Mal, bevor er zum Stift griff. Die Schlagzeile schrieb sich fast von selbst. Armee fängt fliegende Untertasse auf Ranch bei Roswell ab. Die Nachricht raste wie elektrischer Strom durch Drähte und Kabel. Radiosender nahmen sie auf, Zeitungen in fernen Städten setzten sie in Druck, und noch am selben Nachmittag summten die Gespräche in Cafés, Friseurläden und Tankstellen. Im Diner an der Main Street senkte eine Bedienung die Stimme, als sie eine Kanne Kaffee füllte. Man sagt, es sei noch heiß gewesen, als sie's fanden. Ein Mechaniker am Tresen nickte bedächtig. Mein Cousin schwört, er hat's am Himmel gesehen. Wie ein Blitz, der mitten in der Luft stehen bleibt. Einer der älteren Farmer runzelte die Stirn. Oder die Russen. Die probieren Dinge, von denen wir nichts wissen. Darauf ein leises Lachen und ein nervöses Schweigen. Während die Stadt summte, veränderte sich die Stimmung auf der Basis. Kaum waren die Zeitungen verteilt, kamen neue Befehle. Hochgestellte Stellen hatten die Meldung gelesen und entschieden, dass sie nie hätte erscheinen dürfen. Noch am gleichen Nachmittag entstand ein zweiter Text, kürzer, kühler, abgeklärt. Das aufgefundene Objekt war kein Diskus, sondern lediglich ein Wetterballon, standardmäßige meteorologische Ausrüstung, die falsch gedeutet wurde. Damit nicht genug. Um die Behauptung zu stützen, ordnete man eine Fotografie an. Major Marcel wurde vor die Kamera gestellt, neben die Reste eines zerfledderten Ballons und ein paar Fetzen gewöhnlicher Folie. Die Presse klickte, Blitze leuchteten. Das Bild ging in die Zeitungen und mit ihm die neue Version der Geschichte. Für die Öffentlichkeit war die Sache damit offiziell erklärt. Kein Geheimnis, keine Sensation, nur ein Ballon. Doch für diejenigen, die in den Tagen zuvor mit eigenen Augen die merkwürdigen Stücke Metall gesehen, sie in Händen gehalten hatten, klang diese Erklärung hohl. Zu glatt, zu schnell, zu sehr ein Versuch, eine Lawine wieder in den Berg zu stopfen. Am Abend saß Marcel allein an seinem Schreibtisch. Vor ihm lag die Zeitung mit der Schlagzeile, daneben die frisch entwickelten Fotos des angeblichen Ballons. Er fuhr sich über die Stirn. Befehle waren Befehle, aber sie löschten nicht die Erinnerung an die Symbole auf dem kalten Metall, das in der Wüste gelegen hatte. Sie löschten auch nicht den Ausdruck in den Augen seines Sohnes, der ehrfürchtig das seltsame Material berührt hatte. Draußen fiel die Dunkelheit über die Stadt. In den Häusern klappten die Radios ab, die letzten Stimmen verhallten. Manche Bewohner blickten noch einmal aus dem Fenster, hinauf in den klaren Himmel, so voller Sterne, dass er fast bedrohlich wirkte. Sie fragten sich, ob einer dieser Sterne in Wahrheit das Zuhause dessen war, was in ihrer Wüste niedergegangen war. Auf der Basis hingegen war Stille angeordnet worden. Keine weiteren Erklärungen, keine zusätzlichen Aussagen. Die Trümmer waren längst in Transportkisten verladen und nach Fort Worth gebracht worden. Vielleicht für weitere Untersuchungen, vielleicht, um nie wieder ans Licht zu kommen. Marcel blieb zurück mit einer Leere, die größer war als jede Akte. Er wusste, dass die Geschichte offiziell beendet war. Doch tief in sich spürte er, dass sie in Wahrheit gerade erst begonnen hatte. Der Morgen auf der Foster Ranch begann ruhig, beinahe trügerisch. Über den Hügeln hing ein blasses Aprikot, die Luft war frisch, der Wind wehte sanft durch die Gräser. Mac Brazel stand vor seinem Haus, die Hände tief in den Taschen, und starrte hinaus in die Weite. Für gewöhnlich begann er den Tag mit derselben Gelassenheit wie das Land um ihn herum. Doch heute lag etwas Unsichtbares in der Luft. Ein kaum merklicher Zug, der ihm die Nackenhaare aufstellte. Er war am frühen Morgen an den Rand seines Grundstücks geritten und hatte Spuren gefunden. Tiefe Reifenspuren im Boden, frisch, eindeutig nicht von seinen Wagen. Dazu Stiefelabdrücke, schwer und breit, keine Spuren von Pferden, keine, die er zuordnen konnte. Er hatte keine Fahrzeuge gehört in der Nacht, und doch war jemand da gewesen. Zwischen den trockenen Halmen fand er sogar Zigarettenstummel. Einer davon roch noch leicht nach Rauch. Es war klar, Fremde hatten sein Land betreten, genau dort, wo er die Trümmer entdeckt hatte. Und sie hatten dabei nicht das Gespräch gesucht. Sie hatten gesucht, gesammelt, vielleicht auch beobachtet. Brazel ging seinen Arbeiten nach, fütterte das Vieh, reparierte einen Zaunpfosten. Doch bei jedem Schritt wanderte sein Blick über die Hügel, als erwarte er, dass sich jemand zeigte. Nichts. Kein Staub, kein Motorengeräusch. Nur dieses Gefühl, das blieb. Gegen Mittag sattelte er sein Pferd erneut. Er konnte nicht schweigen. Also ritt er nach Roswell, die Hitze im Nacken, die Straße flimmerte im Sonnenlicht. Als er in der Stadt ankam, fiel ihm sofort die veränderte Stimmung auf. Mehr Menschen als sonst waren unterwegs. Reporter, Männer in Anzügen, die nicht wie Farmer oder Händler aussahen. Fremde Gesichter, fremde Fragen. Manche grüßten ihn, er erwiderte nichts. Den Hut tief ins Gesicht gezogen, ritt er zum Sheriff. Sheriff George Wilcox empfing ihn mit einem Blick, der verriet, dass auch er mehr wusste, als er zugeben konnte. Morgen, Mac, sagte er. Doch Brazel wirkte verändert. Beim ersten Mal, als er hier gewesen war, hatte er noch diesen Funken in den Augen. Mischung aus Verwunderung und Unglaube. Heute war da Zurückhaltung, beinahe Angst. Hast du einen Moment? Fragte er leise. Im kleinen Büro hinter dem Tresen setzte sich Wilcox, während Brazel stehen blieb. Vielleicht hätte ich nichts sagen sollen, begann er. Seine Stimme war rau, brüchig. Das ganze Gerede. Ich weiß nicht mehr, ob's klug war. Der Sheriff beugte sich vor. Du meinst die Trümmer? Brazel nickte. Seit ich sie gebracht hab, ist's anders. Ich sehe Spuren, die nicht meine sind. Männer waren auf meinem Land. Mein Hund will nicht mehr in die Nähe der Scheune. Letzte Nacht hab ich den Schatten am Brunnen gesehen. Wilcox schwieg einen Moment, musterte den Rancher. Denkst du, jemand will dich einschüchtern? Ich weiß nur, dass ich nichts mehr erzählen werd, erwiderte Brazel hart. Nicht noch einmal. Noch während sie sprachen, klopfte es draußen. Ein Reporter wartete, höflich, Notizblock in der Hand. Brazel seufzte, strich sich mit einer fahrigen Geste durchs Gesicht und trat hinaus. »Mr. Brazel, hätten Sie noch ein paar Worte für uns?« fragte der Mann. Brazel hielt inne, sah ihm direkt in die Augen. Seine Stimme war tonlos, als er sagte, war nur ein Wetterballon. »Hab mich geirrt.« »Aber die Armee, hab mich geirrt, schnitt Brazel ihm das Wort ab. Mehr gibt's nicht. Dann wandte er sich ab und verließ die Stadt, so still, wie er gekommen war. Hinter ihm blieben ratlose Gesichter und leise Spekulationen. Einige flüsterten, er sei bedroht worden. Andere, er sei beschämt, weil er etwas Falsches behauptet hatte. Niemand wusste es. Am Abend saß Brazel wieder auf seiner Veranda. Wie schon in den Tagen zuvor hing der Himmel voller Sterne, doch die Weite fühlte sich enger an. Die Rinder waren unruhig, traten und schnaubten. Der Wind trug einen Geruch heran, metallisch, fremd. Er lehnte sich zurück, faltete die Hände im Schoß und starrte hinauf. In seinem Inneren wusste er, dass er nie wieder frei über das sprechen konnte, was er gesehen hatte. Etwas hatte sein Land berührt, etwas, das nicht von dieser Welt stammte. Und nun, da andere die Kontrolle übernommen hatten, blieb ihm nur die Rolle des Schweigenden. Die Sterne funkelten kalt und unbeirrbar. Brazel nahm seinen Hut ab, legte ihn neben sich und murmelte, dann behaltet euer Geheimnis. Die Tage nach der ersten Aufregung verliefen nach außen hin still. Die Schlagzeilen waren gedruckt, die Gegendarstellung mit dem Wetterballon kursierte, und die meisten Einwohner Roswells schienen sich mit dieser Erklärung abzufinden, zumindest nach außen. Doch auf der Basis änderte sich die Atmosphäre merklich. Major Jesse Marcel bemerkte es als einer der Ersten. Noch vor wenigen Tagen hatten einige Männer mit einem Funken in den Augen über das merkwürdige Material gesprochen, über das Biegen ohne Brechen, über die fremdartigen Symbole. Jetzt wichen sie seinem Blick aus, verstummten mitten im Satz, wenn er den Raum betrat. Was vorher ein Geheimnis zum Staunen gewesen war, verwandelte sich in ein Tabu, das man besser nicht mehr erwähnte. Eines Morgens kam Marcel in sein Büro, um an einem Bericht weiterzuarbeiten, den er am Vorabend sorgfältig zusammengestellt hatte. Darin standen genaue Beschreibungen des Materials, Zeichnungen der Symbole, Beobachtungen über Gewicht, Temperatur und Verhalten. Doch die Mappe war verschwunden. Auf seine Nachfrage hieß es nur, vielleicht falsch abgelegt. Marcel wusste jedoch, dass er sie selbst abgeschlossen hatte. Auch im Lagerhaus häuften sich Merkwürdigkeiten. Die Kisten, die er mit Kevitt gepackt hatte, standen nicht mehr am vorgesehenen Platz. Erst fehlte eine, dann zwei. Schließlich waren ganze Stapel einfach verschwunden. Niemand konnte sagen, wohin sie gebracht worden waren. Offiziell war von Umverteilung die Rede. Ein Begriff, der nichts erklärte und alles verdeckte. Die Fotografen, die beim ersten Begutachten Aufnahmen gemacht hatten, fanden ihre Negative beschlagnahmt. Archiviert, hieß es. Doch einige erzählten hinter vorgehaltener Hand, ihre Filme seien vernichtet worden. Wer Fragen stellte, erhielt keine Antwort oder einen neuen Einsatzort weit weg von Roswell. Auch unter den Zivilisten machte sich ein unheimliches Schweigen breit. Familien, die zuvor neugierig vor dem Ranchzaun gestanden hatten, schlossen nun die Türen, wenn Reporter klopften. Nachbarn, die begeistert von Trümmern aus dem Himmel erzählt hatten, behaupteten plötzlich, nichts gesehen zu haben. Manche wirkten ängstlich, andere schlicht müde. Ein Mechaniker, der beim Abladen geholfen hatte, war über Nacht versetzt worden, hunderte Meilen entfernt. Eine Krankenschwester, die im Lazarett Gesprächsfetzen aufgeschnappt hatte, wurde ohne Ankündigung in eine andere Einrichtung geschickt. Überall entstanden Lücken, wie ausradiert aus dem kollektiven Gedächtnis. Marcel fühlte, wie ihn die Einsamkeit umfing. Als er weitere Informationen anforderte, bekam er nur kurze Antworten oder gar keine. Es war, als ob eine unsichtbare Hand alles in einen Schrank legte und den Schlüssel tief vergrub. Eines Abends setzte er sich vor seine Unterkunft. Die Sonne versank hinter den Bergen, färbte den Himmel in kupferne Töne. Der Wind trug den trockenen Geruch der Steppe heran. Marcel dachte nicht mehr daran, was er gesehen hatte, sondern daran, was verschwunden war. Die Stücke in seinen Händen, die Symbole, die niemand lesen konnte, die Stimmen, die plötzlich schwiegen. Die Erinnerung fühlte sich an wie ein Traum, der jeden Tag blasser wird. Doch die Kälte des Metalls, das er zwischen den Fingern gehalten hatte, konnte er nicht vergessen. Sie war so real wie die Erde unter seinen Stiefeln. Je mehr Tage vergingen, desto klarer wurde. Es ging nicht darum, etwas zu erklären. Es ging darum, es verschwinden zu lassen. Nicht mit einem großen Knall, nicht mit Gewalt, sondern leise, geduldig, unaufhaltsam. Wie Sand, der über Spuren weht, bis nichts mehr erkennbar ist. Marcel hob den Blick zu den ersten Sternen, die am Himmel aufglommen. Sie schienen unbewegt und fern, doch er wusste, dass sie voller Geschichten waren. Geschichten, die vielleicht nie jemand hören sollte. Die Welt mochte bald vergessen, was in Roswell geschehen war. Doch für ihn und wenige andere würde es immer bleiben. Das Wissen um ein Geheimnis, das ihnen aus den Händen genommen worden war, noch ehe sie es verstanden hatten. Weit entfernt vom grellen Sonnenlicht New Mexicos, tief in einem fensterlosen Raum, saßen Männer um einen schweren Tisch. Die Luft war stickig und trug den Geruch von Papier, Zigarettenrauch und dem Metall der Aktenordner, die aufgeschlagen vor ihnen lagen. Keine Fenster, keine Uhren. Nur das gleichmäßige Summen einer Lampe, die den Tisch in hartes Licht tauchte und die Gesichter blass erscheinen ließ. Auf dem Holz lagen Fotografien, Notizen und sorgfältig verpackte Proben. Fragmente, die man aus der Wüste geborgen hatte, sauber beschriftet, in Leinentücher eingeschlagen. Dinge, die keiner von ihnen je zuvor gesehen hatte und die doch jetzt ihre Verantwortung waren. Ein hochrangiger Offizier ergriff das Wort. Seine Stimme war ruhig, fast zu ruhig, als wolle er die Schwere des Moments in Routine kleiden. Das Material widerspricht allem, was wir kennen. Es ist leicht, unzerbrechlich, hitzebeständig. Und die Gravuren, sie passen zu keiner bekannten Sprache oder Kodierung. Wir haben hier keine Fehlkonstruktion, sondern etwas, das sich außerhalb unseres Rahmens bewegt. Ein anderer, ein Mann in Zivil mit grauem Haar und nüchternem Blick, verschränkte die Finger. Und doch müssen wir eine Erklärung finden. Wir können schlecht in die Zeitungen schreiben, dass etwas vom Himmel fiel, das nicht von dieser Welt stammt. Die Stille nach diesem Satz war schwer. Jeder von ihnen wusste, dass genau das im Raum stand, unausgesprochen, aber drängend. Es könnte sowjetische Technologie sein, warf ein Jüngerer ein. Ein Experiment, das wir nicht nachvollziehen können. Nein, widersprach der Offizier. Kein Radarsignal, keine bekannte Antriebsweise. Außerdem, wer von Ihnen könnte solch ein Material entwickeln? Wir haben hier etwas, das nicht aus unseren Werkstätten stammt. Die Männer wechselten Blicke. Es war, als ob jeder hoffte, der andere würde das Undenkbare laut aussprechen, damit man selbst schweigen konnte. Schließlich sagte einer, leise, aber deutlich, wenn es nicht von hier ist. Was dann? Daraufhin senkte sich die Stille noch tiefer. Man hörte das Rascheln von Papier, das Klicken eines Feuerzeugs. Kein Widerspruch kam. Keiner wollte das Offensichtliche zu Ende führen. Ein Regierungsvertreter brach das Schweigen. Wir stehen vor einer Entscheidung. Wenn wir dies öffentlich machen, riskieren wir Panik. Gesellschaften klammern sich an Gewissheiten, und dies hier zerstört sie. Außerdem gibt es strategische Fragen. Wenn andere Nationen erfahren, dass wir solches Material besitzen, bricht ein Wettlauf los, den niemand gewinnen kann. Ein General nickte zustimmend. Aber wenn wir alles vertuschen, werden Gerüchte entstehen. Und Gerüchte können gefährlicher sein als Wahrheit. Sehen Sie Roswell, in wenigen Stunden war es in allen Schlagzeilen. Schon jetzt reden die Leute von fliegenden Scheiben. Dann müssen wir die Gerüchte lenken, sagte der Mann mit dem grauen Haar. Geben wir ihnen eine einfache Geschichte. Ein Wetterballon, plausibel, unspektakulär. Wir liefern Beweise, Fotos, eine offizielle Mitteilung. Damit beruhigen wir die Öffentlichkeit. Der Rest verschwindet in unseren Archiven. Ein Murmeln ging durch den Raum. Die Entscheidung zeichnete sich ab, nicht aus Überzeugung, sondern aus Notwendigkeit. Die Beweise? Fragte jemand. Sichern, transportieren, klassifizieren. Sie verschwinden dort, wo niemand Fragen stellt. Und die Zeugen? Sie werden instruiert, notfalls unter Druck gesetzt. Man wird sich an ihr Schweigen erinnern, nicht an ihre Worte. So formte sich ein Konsens, leise, schwer und unumkehrbar. Niemand schrieb ihn nieder, niemand stimmte offiziell ab. Doch jeder wusste, was er zu tun hatte. Schließlich erhoben sich die Männer. Akten wurden geschlossen, Proben sorgfältig verstaut. Der Raum leerte sich langsam, einer nach dem anderen verschwand durch die schwere Tür. Zurück blieb Stille, dichter als zuvor, und das Gefühl, dass in dieser Nacht eine Weiche gestellt worden war, die ganze Generationen prägen würde. Draußen, jenseits der Mauern, ging das Leben weiter. In Roswell schliefen die Menschen, Kinder träumten, Hunde bellten, die Steppe atmete in der Sommernacht. Keiner ahnte, dass hinter verschlossenen Türen entschieden worden war, wie die Geschichte erzählt und wie sie verschwiegen werden würde. Was in der Wüste niedergegangen war, blieb ein Geheimnis. Doch das Schweigen darüber war geboren und würde mächtiger werden als die Wahrheit selbst. Der Morgen nach den geheimen Treffen begann mit einer nüchternen Pressemitteilung, die so schlicht klang, als sei nie etwas Außergewöhnliches geschehen. Wetterballon abgestürzt stand da, trocken, beiläufig, fast spöttisch in seiner Einfachheit. Kein Hinweis mehr auf fliegende Scheiben, keine Erwähnung der mysteriösen Trümmer. Nur ein Ballon, unspektakulär, alltäglich, leicht zu vergessen. Doch das, was als harmlose Klarstellung gedacht war, entfaltete eine eigene Dynamik. Während die Zeitungen eilten, die neue Version zu drucken, stellten sich viele die Frage, warum eine zweite Erklärung? Wenn es von Anfang an ein Ballon gewesen war, wieso dann die erste Meldung, die von einer fliegenden Untertasse sprach? Und warum diese hastige Korrektur? In Roswell verbreitete sich ein unruhiges Murmeln. In den Läden und auf den Veranden tuschelten die Menschen. Zuerst Untertasse, dann Ballon, da stimmt doch was nicht. Einige lachten, machten Scherze über kleine grüne Männchen. Doch das Lachen wirkte gezwungen. Andere schworen, sie hätten das Licht am Himmel selbst gesehen und ließen sich nicht mit einer Ballongeschichte abspeisen. Im Daily Record saß der Redakteur über zwei Ausgaben, die innerhalb von 24 Stunden widersprüchlich erschienen waren. »Wir sollen berichten, aber nicht erinnern«, murmelte er. Ein Reporter, der mehr Fragen stellte als Antworten bekam, notierte, »Die Wahrheit ist entweder größer oder kleiner, als man uns erzählt. Aber sie ist sicher nicht das, was man uns gerade verkaufen will.« Währenddessen posierte Major Marcel, gezwungen von Vorgesetzten, vor den Überresten eines zerfetzten Wetterballons. Kameras klickten, Blitzlichter zuckten. Auf den Fotos wirkte er angespannt, sein Blick verriet mehr als die Szene. Er wusste, dass dies nicht die Trümmer waren, die er auf der Foster Ranch eingesammelt hatte. Doch Befehle waren Befehle. Der Ballon wurde zur Bühne, und er selbst war der unfreiwillige Darsteller. Die Bilder gingen um die Welt. In New York, Chicago, Los Angeles erschienen sie auf Titelseiten, als Beweis dafür, dass alles nur ein Irrtum gewesen war. Für die meisten Leser reichte das. Man schüttelte den Kopf über die Aufregung, die Roswell für einen Moment in den Mittelpunkt gerückt hatte, und kehrte zur Routine zurück. Aber nicht alle ließen sich überzeugen. Augenzeugen, die auf der Ranch gewesen waren, sprachen weiter leise von Material, das nicht zerbrach, von Symbolen auf Metallstücken. Ein Farmer berichtete, dass Soldaten sein Land durchkämmt und alles beschlagnahmt hatten, was glitzerte. Eine Krankenschwester erzählte, dass man sie zum Schweigen verpflichtet habe. Und doch waren es nur Flüstern, während die offizielle Version laut und klar in den Zeitungen stand. Marcel selbst zog sich zurück. Nach außen zeigte er Disziplin, erfüllte seine Aufgaben, schrieb seine Berichte. Doch innerlich nagte der Widerspruch an ihm. In schlaflosen Nächten erinnerte er sich an das Gefühl des Metalls in seiner Hand, das sich wie Wasser gebogen und doch sofort wieder geordnet hatte. Kein Wetterballon der Welt konnte so etwas. Die zweite Erklärung hatte den Zweck erfüllt. Die Schlagzeilen beruhigten die Öffentlichkeit, die Diskussion verebbte. Aber zugleich war sie wie ein Riss in einer Mauer, sichtbar für jene, die genau hinsahen. Je deutlicher man eine Geschichte zurücknahm, desto mehr wuchs der Verdacht, dass etwas vertuscht wurde. Am Abend saßen die Menschen in Roswell auf ihren Veranden. Über ihnen spannte sich der Himmel, übersät von Sternen, so klar, dass man das Gefühl hatte, man könne sie berühren. Manche sahen länger hin als sonst. Vielleicht war dort draußen mehr, vielleicht war es schon hier gewesen. Doch sie wussten auch, wenn es Antworten gab, lagen sie nun hinter Türen, die verschlossen waren, und hinter Erklärungen, die zu glatt klangen, um wahr zu sein. Die zweite Erklärung war gesprochen, niedergeschrieben, verbreitet. Doch sie war nicht das Ende der Geschichte. Sie war der Beginn eines Schweigens, das lauter werden sollte als jede Schlagzeile. Die offizielle Erklärung hatte die Zeitungen gefüllt, doch das Flüstern verstummte nicht. Im Gegenteil, je lauter die Regierung Wetterballon sagte, desto stärker wurden die leisen Stimmen, die sich in Hinterzimmern, auf Veranden und an Tresen erhoben. In Roswell wagten einige Einwohner, trotz aller Drohungen, weiter von dem zu sprechen, was sie gesehen hatten. Ein junger Cowboy erzählte in der Kneipe, dass er mit eigenen Augen die Symbole auf den Metallstücken betrachtet habe. »Kein Mensch schnitzt sowas«, sagte er leise. »Die waren sauber, als wären sie nicht gemalt, sondern geboren worden.« Andere nickten, verstummten aber sofort, als sich die Tür öffnete und ein Fremder hereinkam. Auch in der Nähe der Ranch hielten sich Gerüchte. Eine Frau berichtete, dass Soldaten ihr Grundstück durchkämmt hatten, obwohl sie dort nichts verloren hätten. Sie erzählte, wie sie das unheimliche Summen der Motoren in der Nacht gehört habe, ein Brummen, das nicht wie von gewöhnlichen Jeeps klang, sondern tiefer, fremder. Mac Brazel selbst sprach kaum noch. Doch die Menschen spürten, dass ihn etwas bedrückte. Er war sonst ein Mann, der frei redete, ohne Umschweife. Jetzt wich er Fragen aus, blickte über die Schultern, als erwarte er, beobachtet zu werden. Manche glaubten, er sei eingeschüchtert worden, andere hielten ihn schlicht für müde. Aber in seinem Schweigen lag eine Wahrheit, die Worte nicht mehr tragen konnten. Auch auf der Basis hielten sich Geschichten. Ein Unteroffizier schwor, dass er in einer Halle einen Kasten gesehen habe, in dem sich Trümmerstücke befanden. Nicht vom Wetterballon, sondern von etwas anderem. »Ich hab's gesehen, bevor sie's weggefahren haben«, murmelte er, »und was sie uns dann vor die Kameras gelegt haben, war nicht dasselbe.« Kurz darauf war er nach Nevada versetzt worden. Ein Sanitäter erzählte, er habe im Lazarett merkwürdige Andeutungen gehört. Manche sprachen von Körpern, klein, zerbrechlich, mit Köpfen, die größer waren als normal. Er selbst hatte nichts gesehen, nur die Flüstereien gehört, aber die Art, wie die Ärzte verstummten, wenn er den Raum betrat, ließ ihn nicht los. Die Armee tat, was sie konnte, um diese Stimmen zu ersticken. Doch Schweigen erzeugte oft mehr Fragen als Antworten. Wenn ein Bauer plötzlich erklärte, er habe sich geirrt, glaubte man ihm weniger, als wenn er beharrlich an seiner Geschichte festgehalten hätte. Wenn ein Offizier vor Ballontrümmern posierte, obwohl jeder wusste, dass er anderes gesehen hatte, wirkte es wie eine Bestätigung, dass etwas verborgen blieb. Die Journalisten, die sich in Roswell aufhielten, waren gespalten. Einige nahmen die zweite Erklärung an und zogen weiter. Andere blieben, horchten, sammelten Gerüchte. Sie schrieben Notizen, die nie gedruckt wurden, Geschichten, die in Schubladen verschwanden. Einer von ihnen schrieb, es gibt eine Wahrheit hier. Sie liegt nicht in den Schlagzeilen, sondern in den Blicken der Menschen. Für die Einwohner Roswells aber blieb die Sache ein Schatten, der über ihrem Alltag lag. Sie gingen zur Arbeit, kümmerten sich um Vieh und Felder, doch immer wieder schweifte der Blick zum Himmel, als könnten sie dort die Antwort finden. Die Sterne funkelten kalt und gleichgültig. Nachts, wenn der Wind durch die Steppe strich, hörte man manchmal noch das Echo jener Nacht. Ein fernes Donnern, ein Flackern am Horizont, das man sich vielleicht nur einbildete. Doch für viele war klar, etwas war geschehen, das sich nicht mit einem Ballon erklären ließ. Die Stimmen im Schatten blieben. Leise, widersprüchlich, doch unaufhörlich. Und sie sollten nicht verstummen. Denn jedes Flüstern war ein Körnchen Widerstand gegen das Schweigen, das von oben verordnet worden war. Die Sonne stand bereits hoch, als eine neue Kolonne Militärfahrzeuge die staubige Straße zur Foster Ranch entlangrollte. Staubwolken zogen hinter ihnen her, hingen schwer in der trockenen Luft und setzten sich auf die Zäune, die Gräser, selbst auf die Gesichter der Männer, die in den offenen Jeeps saßen. Es war kein Besuch mehr, kein vorsichtiges Begutachten. Es war eine Operation. Auf dem Ranchgelände sprangen die Soldaten mit geübter Disziplin von den Wagen. Befehle wurden knapp gegeben, Hände schnellten hoch, Absperrungen wurden errichtet. Binnen Minuten war das Gelände nicht mehr das Land eines Viehzüchters, sondern ein militärisches Sperrgebiet. Mac Brazel stand am Rand, den Hut tief in die Stirn gezogen, und schwieg. Er wusste, dass Protest zwecklos war. Sein Boden gehörte zwar ihm, doch das, was darin gelegen hatte, gehörte nun anderen. Die Männer gingen systematisch vor. Jeder Quadrant der Ranch wurde durchsucht, jeder Quadratmeter Boden mit Stöcken abgetastet. Die Reste der Trümmer, die noch in der Sonne glitzerten, wurden sorgfältig eingesammelt und in Kisten verstaut. Wer zusah, bemerkte, dass sie dabei nichts dem Zufall überließen. Kein Splitter war zu klein, keine Spur zu unscheinbar. Als würden sie nicht nur sammeln, sondern tilgen. Manche Soldaten wirkten angespannt. Sie trugen Handschuhe, als fürchteten sie, das Material könne ihnen schaden, oder sie selbst könnten es beschädigen. Einer von ihnen versuchte, ein Stück Folie zu falten. Es schnappte sofort zurück, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Er fluchte leise, sah sich dann um, ob jemand ihn beobachtet hatte. Die Fahrzeuge wurden beladen, Kiste um Kiste, bis die Ladeflächen vollgestapelt waren. Keine Markierungen wiesen auf den Inhalt hin. Nur schlichte Nummern, die für Außenstehende nichts bedeuteten. Doch die Art, wie die Männer damit umgingen, verriet, dass es sich nicht um gewöhnliches Gut handelte. Auch die Umgebung wurde nicht verschont. Die Männer zogen über Felder, durchsuchten Canyons, sammelten selbst verbrannte Pflanzen ein, als könnten sie noch Hinweise bergen. Wo die Erde aufgerissen war, wurde sie eingeebnet. Man wollte keine Spur hinterlassen, die neugierige Augen später finden könnten. Für Brazel war es ein seltsames Schauspiel. Er sah, wie Fremde sein Land durchkämmten, wie sie jedes Zeichen des Vorfalls verschwinden ließen. Niemand fragte ihn um Erlaubnis, niemand erklärte ihm etwas. Er war zum Zuschauer auf seinem eigenen Boden geworden. Gegen Nachmittag, als die Sonne brannte und die Schatten kurz waren, hielt ein Offizier bei ihm an. "Alles unter Kontrolle", sagte er knapp. Brazel nickte nur. Worte wären hier überflüssig gewesen. Als die Wagenkolonne schließlich wieder aufbrach, lag eine unheimliche Ruhe über der Ranch. Der Boden war aufgerissen, aber sauber. Keine glänzenden Splitter mehr, keine verbrannten Flecken. Nur Staub, Zäune, Gräser und ein Gefühl, dass hier etwas ausgelöscht worden war. Brazel ging langsam zurück zum Haus. Auf der Veranda blieb er stehen, schaute über die Felder. Der Wind wehte leise, als sei nichts geschehen. Doch er wusste, dass etwas fehlte. Etwas, das größer war als alle Kisten, die man aufgeladen hatte. Am Abend, als die Sonne hinter den Hügeln verschwand, hörte er in der Ferne noch das Brummen der Motoren. Langsam verklang es, bis nur noch Stille blieb. Doch in dieser Stille lag keine Ruhe, sondern das Wissen, dass etwas fortgetragen worden war, das nicht hätte verschwinden dürfen. Für Brazel war es der Moment, in dem er endgültig verstand. Was auf seiner Ranch niedergegangen war, gehörte nicht mehr ihm, nicht der Stadt, vielleicht nicht einmal der Erde. Es gehörte nun einer anderen Welt. Nicht der, aus der es gekommen war, sondern der, die entschlossen war, es zu verbergen. Die Hitze des Tages hing noch in der Luft, als die Sonne längst hinter den Hügeln verschwunden war. Ein schwerer Geruch von Staub und heißem Metall lag über der Steppe. Die Ranch lag im Dunkel, doch über den Feldern glommen vereinzelt Scheinwerfer weiße Kegel, die sich bewegten wie tastende Finger. Mac Brazel saß auf seiner Veranda, den Hut tief ins Gesicht gezogen. In der Ferne hörte er das gleichmäßige Grollen von Motoren. Erst leise, dann immer deutlicher. Eine Kolonne näherte sich. Trucks, schwer beladen, mit Planen abgedeckt, rollten über die staubigen Wege. Ihre Lichter zuckten durch die Nacht, warfen flüchtige Schatten über die Zäune und das Vieh, das unruhig in den Koppeln stampfte. Die Fahrzeuge hielten auf dem Gelände, das tagsüber von Soldaten abgesperrt worden war. Männer sprangen von den Wagen, gaben sich kurze Handzeichen, luden weitere Kisten auf. Manche trugen sie zu zweit, obwohl sie federleicht wirkten. Man spürte, dass hier nicht nur Material bewegt wurde, sondern Geheimnisse. In den Kisten lagen die Bruchstücke, die man tagsüber sorgfältig eingesammelt hatte. Fragmente, die im Mondlicht glitzerten, Zeichen trugen, die niemand lesen konnte, und Formen, die nicht zu menschlicher Technik passten. Jede Kiste war versiegelt, nummeriert, in Listen vermerkt. Doch was auf den Papieren stand, war nur eine Hülle. Der wahre Inhalt war größer, als Worte fassen konnten. Brazel beobachtete das Schauspiel aus der Ferne. Er fühlte sich wie ein Fremder auf seinem eigenen Land. Jeder Lastwagen, der sich füllte, war ein Stück Wahrheit, das von seinem Boden verschwand. Er wusste, dass er nichts tun konnte. Kein Wort, kein Protest würde daran etwas ändern. Kurz nach Mitternacht setzte sich die Kolonne wieder in Bewegung. Die Motoren dröhnten, Reifen wirbelten Staub auf, die Scheinwerfer schnitten helle Schneisen in die Nacht. Die Wagen fuhren Richtung Roswell, weiter zu den Gleisen, wo Züge warteten, und von dort noch weiter, dorthin, wo niemand mehr Fragen stellte. Es hieß, ein Teil der Ladung sei nach Fort Worth gebracht worden, in Hangars voller Kisten und Akten. Andere sprachen von Transporten nach Ohio oder gar in geheime Anlagen tief im Westen. Niemand wusste es genau. Doch klar war, von der Ranch blieb nichts zurück. Als die letzte Staubwolke sich legte, war nur Stille. Keine glitzernden Splitter mehr im Gras, keine verbrannten Flecken im Boden. Nur die Spuren der Reifen, die sich tief in die Erde gefressen hatten, und die Erinnerung an ein Leuchten, das nicht von dieser Welt stammte. Brazel saß noch lange draußen. Er rauchte eine Zigarette nach der anderen, doch der Rauch half nicht gegen das Gefühl der Leere. Mit jeder Stunde schien das Geschehen unwirklicher, als hätte er sich alles nur eingebildet. Doch er wusste, dass seine Augen ihn nicht getäuscht hatten. Das Metall, das sich nicht verbiegen ließ, die Symbole, die niemand verstand. All das hatte er berührt. In der Ferne heulte ein Kojote. Brazel schloss die Augen, lehnte sich zurück und murmelte, jetzt gehört's denen. Doch er wusste, ganz verschwinden würde es nie. Denn auch wenn die Kisten weit fortgebracht worden waren, das, was in jener Nacht geschehen war, hatte Spuren hinterlassen, nicht nur im Boden, sondern im Gedächtnis der Menschen. Die Nacht der Transporte war nicht nur das Ende eines Ereignisses. Sie war der Beginn einer Legende. Die Sonne ging über Roswell auf, doch die Stadt erwachte in einer Stimmung, die schwerer war als der Staub, der über den Straßen hing. Am Kiosk an der Main Street stapelten sich die Zeitungen, und auf den Titelseiten prangten die Bilder. Major Jesse Marcel neben den Resten eines zerfetzten Wetterballons, die Hände auf schlaffen Gummistreifen, daneben dünne Holzleisten. Ein unspektakulärer Anblick, so unspektakulär, dass er beinahe hohn auf die Schlagzeilen der Tage zuvor wirkte. Da ist also unsere berühmte fliegende Untertasse, murmelte ein Ladenbesitzer, während er ein Exemplar hochhielt. Einige Kunden lachten, andere schüttelten den Kopf. Doch in vielen Gesichtern lag Skepsis. Wer die Trümmer auf der Ranch gesehen oder davon gehört hatte, wusste, dass das hier nicht das war, was Mac Brazel gefunden hatte. In einem Hinterzimmer des Daily Record studierten Reporter die Fotos aufmerksam. »Seht euch Marcels Gesicht an«, sagte einer. Auf den Bildern wirkte der Major angespannt, sein Lächeln gezwungen, seine Haltung steif. Er zeigte die Überreste, doch seine Augen sagten etwas anderes. Ein junger Journalist notierte, er schaut nicht wie einer, der überzeugt ist, sondern wie einer, der gehorcht. Während die Öffentlichkeit die Bilder aufnahm, wurden hinter den Kulissen andere Fotografien entwickelt. Jene, die nie in die Zeitungen gelangten. Aufnahmen der Trümmerfelder, der seltsamen Metalle, der Zeichen auf den Fragmenten. Diese Bilder wanderten nicht in die Druckerei, sondern in verschlossene Umschläge, dann in Kisten, schließlich in Archive, die keiner betreten dürfte. Ein Fotograf erzählte später, man habe ihm die Negative abgenommen. Sicherheitsgründe, hatte man gesagt. Andere schworen, sie hätten Fotos gesehen, die weitaus mehr zeigten als Ballonreste. Doch Beweise blieben aus. Die Bilder verschwanden so gründlich wie die Trümmer selbst. Marcel selbst sprach nicht darüber. Doch in vertrauten Momenten, wenn er allein mit seinem Sohn war, ließ er durchblicken, dass die offiziellen Bilder nicht die Wahrheit zeigten. Er erzählte von Metall, das sich nicht verbiegen ließ, von Symbolen, die sich nicht wegreden ließen. Was sie uns vor die Kameras gelegt haben, sagte er leise, war nicht das, was ich in den Händen hielt. Die Menschen in Roswell spürten den Widerspruch. Sie kannten Marcel als Offizier, als gewissenhaften Mann. Dass er vor einem Haufen Ballonreste stand und dabei so ernst wirkte, wirkte wie ein Zeichen. Nicht für die offizielle Erklärung, sondern gegen sie. Doch die Fotografien erfüllten ihren Zweck. Überregionale Zeitungen übernahmen die Geschichte vom Ballon, druckten die Bilder, erklärten den Fall für erledigt. Für die meisten Leser in New York oder Los Angeles war Roswell nur ein ferner Ort, und die Korrektur klang plausibel genug. Die Sensation war vorbei, der Alltag kehrte zurück. Nur in Roswell selbst blieb das Unbehagen. Zu viele hatten Dinge gesehen oder gehört, die nicht zu den Fotos passten. In den Diners, in den Wohnzimmern, in den stillen Nächten auf den Veranden lebten die Zweifel weiter. Die Fotografien hatten das Offizielle festgehalten. Doch sie konnten nicht auslöschen, was die Augenzeugen wussten. Vielmehr wurden sie zum Symbol für das, was verborgen bleiben sollte. Jeder Blick auf die Bilder erinnerte daran, dass die Wahrheit nicht im Papier lag, sondern irgendwo anders, vielleicht weit draußen, vielleicht schon lange fortgebracht. So begann ein doppeltes Leben der Erinnerung, auf den Seiten der Zeitungen ein Ballon, banal und belanglos. In den Köpfen und Herzen der Menschen jedoch ein anderes Bild. Jenes von funkelnden Trümmern, unzerbrechlichem Metall und geheimnisvollen Zeichen. Und zwischen beiden Bildern wuchs der Schatten des Zweifels. Die offiziellen Bilder hatten ihren Zweck erfüllt. In den großen Städten las man die Geschichte vom Wetterballon, schüttelte den Kopf über die Aufregung einer Kleinstadt und wandte sich wieder den alltäglichen Schlagzeilen zu. Doch in Roswell selbst war die Wirkung eine andere. Je mehr die Regierung betonte, dass alles ein Irrtum gewesen sei, desto stärker regte sich der Verdacht, dass die Wahrheit tiefer lag, verborgen unter Schichten von Schweigen und Papier. In den Diners an der Main Street begann man, mit gedämpfter Stimme zu sprechen. »Sie wollen uns für Narren halten«, meinte ein Farmer, während er seinen Kaffee umrührte. »Ein Ballon macht keinen Lärm, der die Erde beben lässt.« Sein Nachbar nickte. und er hinterlässt keine Symbole in Metallstücken. Auch in den Hinterzimmern der Zeitungen gärte es. Ein Reporter schrieb in sein privates Notizbuch: Die Fotos zeigen das Offizielle, aber nicht das Gesehene. Die Wahrheit wurde nicht veröffentlicht, sondern ersetzt. Er wusste, dass er diese Worte nie würde drucken dürfen, doch er konnte sie auch nicht verschweigen. Die Bewohner erinnerten sich an die Soldaten, die plötzlich in der Stadt auftauchten, an die Absperrungen, die über Nacht errichtet wurden, an die Kisten, die man in Wagen verlud. Zu viele hatten zu viel gesehen, um die Ballongeschichte einfach zu glauben. Manche begannen, Fragen zu stellen. Warum verschwanden Menschen, die zu viel geredet hatten? Warum wurde Mac Brazel stiller, zurückhaltender, beinahe ängstlich? Warum sah man Offiziere mit ernsten Gesichtern und Fotografen mit beschlagnahmten Kameras? Die Zweifel breiteten sich aus wie Wasser, das in Risse dringt. Jeder Widerspruch in den Erklärungen, jedes hastige Dementi nährte das Gefühl, dass mehr dahinter steckte. Ein älterer Rancher erzählte, dass seine Enkel noch Tage nach dem Vorfall im Gras kleine Metallstücke gefunden hätten. Glänzend, leicht und zerstörbar. Doch kaum hatte er davon gesprochen, besuchten ihn Männer in Uniform und die Stücke verschwanden. Danach schwieg er. Aber die Nachbarn merkten, dass sein Schweigen schwerer wog als seine Worte. In der Stadtbibliothek legte eine Lehrerin Zeitungsausschnitte nebeneinander. Die erste Schlagzeile über die fliegende Untertasse und die spätere über den Wetterballon. Seht ihr? Sagte sie zu ihrem Mann. So schnell ändert man eine Geschichte nur, wenn man etwas verbergen will. Der Wind der Skepsis wehte auch über die Basis. Manche Soldaten flüsterten in den Nächten in den Baracken, erzählten von Material, das sich nicht zerstören ließ, von Kisten, die in Flugzeuge verladen wurden, deren Ziel niemand kannte. Einer schrieb einen Brief an seine Familie, in dem er andeutete, dass er etwas gesehen hatte, das nicht von dieser Welt sei. Der Brief erreichte sie nie. So entstand eine zweite Realität. Eine, die nicht in den Zeitungen stand, sondern in den Köpfen und Gesprächen der Menschen. Offiziell war die Sache erledigt. Inoffiziell aber begann eine Geschichte, die sich mit jedem Flüstern, mit jedem Zweifel weiterschrieb. Die Skepsis wurde zur Kraft. Sie hielt die Erinnerung wach, auch wenn die Beweise verschwanden. Sie wuchs in den Nächten, wenn die Sterne klar über der Wüste standen, und in den Tagen, wenn die Menschen merkten, dass die Wahrheit nicht in den Schlagzeilen lag. Und je mehr die Behörden versuchten, alles als Irrtum darzustellen, desto mehr Menschen begannen zu glauben, dass etwas geschehen war, das größer war als ein Ballon, größer als Roswell, größer vielleicht als alles, was die Welt bis dahin gekannt hatte. Die Flut der Zweifel war nicht mehr aufzuhalten. Auf der Basis von Roswell wurde die Atmosphäre mit jedem Tag gespannter. Offiziere sprachen leiser, Akten verschwanden schneller. Befehle kamen unmittelbarer und ohne Erklärung. Es war, als hätte jemand einen unsichtbaren Schleier über den Ort gelegt. Ein Schleier aus Geheimhaltung und Misstrauen. Major Jesse Marcel bemerkte es deutlich. Kollegen, die zuvor noch Fragen gestellt hatten, sprachen plötzlich nicht mehr über das Trümmerfeld. Manche taten so, als hätten sie es nie gesehen. Andere wechselten das Thema, sobald er den Raum betrat. Befehle, die er erhielt, waren knapp, beinahe karg. Transportieren, dokumentieren, schweigen. Eines Abends wurde er in das Büro seines Vorgesetzten gerufen. Der Raum war dunkel, nur eine Lampe beleuchtete den Schreibtisch. Der Kommandant, ein Mann mit steinernem Gesicht, sah ihn lange an, bevor er sprach. Marcel, Sie verstehen, dass dies eine Angelegenheit höchster Geheimhaltung ist. Natürlich, Sir. Dann verstehen Sie auch, dass Ihre persönliche Meinung keine Rolle spielt. Ab sofort halten Sie sich an die offizielle Darstellung. Es war ein Ballon. Ende der Diskussion. Marcel nickte knapp. Er war Soldat, an Gehorsam gewöhnt. Doch in seinem Inneren nagte der Befehl. Denn er wusste, was er gesehen hatte. Und er wusste, dass es kein Ballon war. Nicht nur er spürte den Druck. Auch Zivilisten, die gesprochen hatten, wurden aufgesucht. Ein Farmer berichtete, dass Männer in Uniform vor seiner Tür standen und ihn eindringlich warnten, seine Beobachtungen nicht weiterzugeben. Eine Krankenschwester erzählte leise, dass man ihr geraten habe, ihre Erinnerungen besser zu vergessen. Die Menschen reagierten unterschiedlich. Einige verstummten aus Angst, andere aus Resignation. Wieder andere begannen, ihre Geschichten heimlich weiterzugeben, leise, nur im Vertrauen. So wuchs eine Kluft zwischen dem, was öffentlich gesagt werden dürfte, und dem, was im Verborgenen geglaubt wurde. Die Regierung setzte auf Kontrolle. Zeitungen erhielten Anrufe aus Washington, Reporter wurden gebeten oder gedrängt, die Ballonversion ohne Abweichungen zu drucken. Wer zu viele Fragen stellte, fand sich plötzlich auf anderen Posten wieder. Informationen flossen nicht mehr frei, sondern wurden gefiltert, kanalisiert, gebändigt. Marcel spürte die Last auf seinen Schultern. Er sah, wie die Wahrheit Stück für Stück in Akten verschwand, die niemand mehr lesen dürfte. Er sah, wie Beweise in Transportkisten verladen wurden, die in Flugzeuge verschwanden. Er sah, wie die Erinnerung an die Ereignisse in Schweigen erstickte. Doch er konnte nicht vergessen. Die Bilder ließen ihn nicht los. Die glitzernden Trümmer im Sonnenlicht, die Symbole, die niemand verstand, die Leichtigkeit des Metalls in seiner Hand. Sie brannten sich in sein Gedächtnis, unauslöschlich. In der Stadt spürten die Menschen ebenfalls den Druck. Sie wussten, dass Fremde zuhörten, dass jedes falsche Wort Folgen haben konnte. Manche begannen, ihre Kinder zu ermahnen: Sprich nicht darüber. So wurde das Schweigen zur Gewohnheit, weitergegeben wie ein unsichtbares Erbe. Doch unter der Oberfläche gärte es weiter. Jeder Befehl zum Schweigen war zugleich eine Bestätigung, dass es etwas gab, über das zu schweigen lohnte. Jede Drohung, jedes Dementi ließ den Verdacht wachsen, dass die Wahrheit größer war, als man sie zugeben wollte. So entstand ein Paradox: Je mehr die Obrigkeit Druck ausübte, desto weniger verschwand die Geschichte. Sie verwandelte sich, wurde zu einem Flüstern, zu einem Geheimnis, das stärker war als jede offizielle Erklärung. Marcel wusste, solange er lebte, würde er nicht vergessen. Und solange andere Menschen zweifelten, würde die Wahrheit weiterleben. Verborgen vielleicht, aber nicht ausgelöscht. Die Sommerhitze hing schwer über Roswell, doch unter der scheinbaren Ruhe begann sich etwas Unsichtbares auszubreiten. Es war kein Wind, kein Staub, es war ein Flüstern. Ein unsichtbares Netz aus Gerüchten, das durch die Straßen und Gassen wanderte, von den Diners zu den Tankstellen, von den Farmen bis hinein in die Wohnzimmer. »Hast du gehört, was die wirklich gefunden haben?«, fragte ein Junge seinen Freund, während sie auf den Stufen eines Ladens saßen. Die Worte klangen wie Abenteuer, wie ein Geheimnis, das man nur im Vertrauen erzählte. Es waren keine Ballonreste, sondern etwas anderes. Etwas, das nicht von hier kommt. Die Erwachsenen sprachen leiser. Manche erinnerten sich an die Trucks, die nachts vorbeigerollt waren, an die Motoren, die nicht aufhörten zu dröhnen. Andere erzählten, wie Soldaten ihr Land betreten hatten, ohne Fragen zu stellen, und wie sie jeden Winkel durchsuchten. Wieder andere berichteten von Männern in Anzügen, die niemand kannte, die in der Stadt Fragen stellten und genauso schnell wieder verschwanden. Je mehr Zeit verging, desto widersprüchlicher wurden die Geschichten, und genau das machte sie lebendig. Einige sprachen von kleinen Körpern, die angeblich geborgen worden seien, andere von Maschinen, die keiner verstand. Ein Wirt schwor, dass ein Offizier in seiner Bar etwas angedeutet habe, bevor er verstummte. Eine Krankenschwester behauptete, Schreie aus einem abgesperrten Raum gehört zu haben. Ob wahr oder nicht, niemand konnte es beweisen. Aber das Gerücht selbst war mächtiger als jeder Beleg. Die Regierung hatte gehofft, mit der Ballonerklärung Ruhe zu schaffen. Stattdessen hatte sie nur die Neugier verstärkt. Denn nichts weckt mehr Zweifel, als wenn eine Geschichte zu glatt klingt. Ein Ballon, sagten die Leute, macht keine Männer in Anzügen notwendig. Ein Ballon ruft nicht die Armee auf den Plan. In den Gassen der Stadt lebte die Geschichte ihr eigenes Leben. Ein Mechaniker erzählte, er habe ein Stück Metall gesehen, das so dünn war wie Papier und doch unzerstörbar. Eine Lehrerin sprach von einem Nachbarn, der Symbole auf einem Fragment erkannt haben wollte. Ein Landarbeiter berichtete, wie er in der Ferne ein gleißendes Leuchten gesehen hatte, kurz bevor der Knall die Nacht zerriss. Manche glaubten fest daran, dass etwas Außerirdisches auf die Erde gestürzt war. Andere hielten es für eine geheime Waffe der Regierung oder der Russen. Doch selbst die Skeptiker konnten nicht leugnen, dass in Roswell etwas geschehen war, das die Welt nicht so schnell vergessen würde. Kinder spielten unter Tasse und Soldaten auf den staubigen Straßen. Händler nutzten das Gerede, um ihre Läden zu füllen. Souvenirs, Karikaturen, kleine Zeichnungen von Scheiben. Was für die einen Furcht bedeutete, wurde für andere zum Geschäft. Und doch, trotz des Lachens, trotz der Übertreibungen, blieb in der Tiefe ein ernstes Gefühl. Die Menschen wussten, dass die Wahrheit irgendwo zwischen all den Geschichten lag. Vielleicht war sie größer, vielleicht kleiner, aber sicher nicht so banal wie ein Ballon. So wuchs das Gerücht, unkontrollierbar, wie eine Pflanze, die selbst im härtesten Boden Wurzeln schlägt. Jeder wollte es weitererzählen, jeder fügte ein Detail hinzu, und mit jedem Wort wurde das Geheimnis größer. Die Gassen von Roswell wurden zum Nährboden für eine Legende. Und diese Legende würde stärker werden als jede offizielle Erklärung, stärker sogar als das Schweigen der Regierung. Denn die Menschen erzählten, und im Erzählen gaben sie dem Unsichtbaren Gestalt. Während in Roswell das Flüstern nicht verstummte, bewegten sich andernorts die Fäden still und zielstrebig. Die Transporte mit den Kisten voller Trümmerstücke hatten längst ihren Weg in größere Städte gefunden. Von Fort Worth weiter nach Reidfield in Ohio, von dort aus in streng bewachte Hallen, die nur wenigen zugänglich waren. Doch die eigentliche Spur führte weiter, nach Washington. In den Korridoren der Hauptstadt war die Stimmung nüchtern, aber unter der Oberfläche lag ein Drängen. Aktenmappen wurden in gepolsterten Taschen getragen, Türen nur mit speziellen Codes geöffnet, Gespräche hinter verschlossenen Türen geführt. Jedes Dokument trug das Siegel Top Secret. Ein kleiner Kreis von Regierungsbeamten trat zusammen. Die Berichte aus Roswell lagen vor ihnen. Beschreibungen von unzerstörbarem Metall, von Symbolen, die niemand entziffern konnte, von Zeugen, deren Aussagen man offiziell als Verwirrung deklarierte. Doch in den Augen der Männer, die hier saßen, war kein Lächeln. "Wir haben es mit etwas zu tun, das unsere bisherigen Kategorien sprengt", sagte einer, ein Mann mit grauen Schläfen und scharfem Blick. "Es ist weder Ballon noch Waffe. Es ist etwas anderes." Ein anderer legte eine Hand auf die Mappe. "Dann stellen sich zwei Fragen: Woher kommt es und was tun wir damit?" Die Diskussion kreiste zwischen Möglichkeiten. War es eine neue sowjetische Technologie, ein Schritt im beginnenden Kalten Krieg, von dem man nichts wissen dürfte? Oder war es wirklich etwas Fremdes, etwas, das nicht aus menschlichen Händen stammte? Je länger man sprach, desto deutlicher wurde: Keine Antwort war befriedigend. Und doch dürfte keine Unsicherheit nach außen dringen. "Die Öffentlichkeit darf davon nichts erfahren", sagte schließlich ein Regierungsvertreter mit unbewegter Stimme. Schon die Schlagzeilen haben gereicht, um Aufsehen zu erregen. Würden wir zugeben, dass wir nicht wissen, womit wir es hier zu tun haben, wäre das ein politisches Erdbeben. So fiel die Entscheidung. Alles, was man wusste, blieb in geheimen Archiven. Die Materialien wurden auf verschiedene Einrichtungen verteilt, um Nachforschungen zu ermöglichen, aber auch um zu verhindern, dass ein vollständiges Bild erkennbar wurde. Jeder bekam nur ein Puzzlestück, nie das Ganze. Gleichzeitig wurde eine neue Abteilung gebildet, unscheinbar im Namen, mächtig in der Aufgabe. Ihre Verantwortung: Berichte sammeln, Gerüchte kontrollieren, Beweise sichern und gegebenenfalls verschwinden lassen. Roswell war der erste Fall dieser Art, aber niemand zweifelte, dass es nicht der letzte sein würde. Während in Washington die Strategien beschlossen wurden, schrieb sich in Roswell ein anderes Kapitel. Jenes der Zweifel, der Gerüchte, der leisen Gespräche bei Nacht. Zwei Welten, die kaum noch Berührung hatten. Die eine voller offizieller Erklärungen, die andere voller Fragen. Major Jesse Marcel ahnte nichts von den Treffen in der Hauptstadt, doch er spürte die Folgen. Befehle kamen härter, die Kontrolle wurde strenger, sein eigener Handlungsspielraum enger. Man hatte ihm klargemacht, dass seine Loyalität wichtiger sei als seine Erinnerungen. Und doch konnte auch Washington nicht verhindern, dass das, was geschehen war, Spuren hinterließ. Denn die Wahrheit war wie Wasser. Man konnte sie aufstauen, lenken, zudecken. Doch sie fand immer Wege, sich bemerkbar zu machen. Die Spur nach Washington bedeutete das Ende der Freiheit, offen zu sprechen. Aber sie markierte auch den Beginn von etwas Größerem, einem Netzwerk von Geheimnissen, das sich über das ganze Land spannen würde. Und in diesem Netz hing Roswell wie ein Knoten, der sich niemals ganz lösen ließ. Die Wochen nach dem Vorfall veränderten Roswell spürbar. Auf den ersten Blick schien das Leben seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Die Menschen kauften ein, Kinder spielten auf den Straßen, in den Diners duftete es nach frisch gebrühtem Kaffee. Doch unter dieser Oberfläche lag eine Schicht aus Anspannung. Wer genau hinsah, bemerkte die plötzlichen Gesprächspausen, das schnelle Schweigen, wenn Fremde den Raum betraten. Mac Brazel war der Erste, der den Preis für seine Offenheit zahlte. Anfangs hatte er noch in der Stadt erzählt, was er gesehen hatte. Die Trümmer, die Zeichen, das seltsame Material. Doch je öfter man ihn besuchte, desto stiller wurde er. Männer in Uniform hatten lange Gespräche mit ihm geführt, nicht laut, nicht drohend, aber eindringlich genug. Danach sagte er nur noch, es war ein Ballon. Seine Nachbarn merkten jedoch, dass er anders geworden war. Schwerer im Blick, vorsichtiger in den Worten. Auch andere, die zu viel gesehen oder gehört hatten, verschwanden aus der Öffentlichkeit. Ein Mechaniker, der angeblich beim Verladen der Kisten geholfen hatte, erhielt plötzlich einen Posten weit außerhalb New Mexicos. Eine Krankenschwester, die von merkwürdigen Verletzungen gesprochen hatte, wurde in ein anderes Hospital versetzt. Niemand erfuhr, ob diese Entscheidungen Zufall waren. Doch kaum jemand glaubte daran. In Roswell lebten die Menschen mit diesem neuen Schweigen. Abends saßen sie auf ihren Veranden, blickten in die Sterne, die so klar über der Wüste standen, und hielten ihre Gedanken für sich. Denn sie wussten, Worte konnten Besuch bringen, und dieser Besuch war selten freundlich. Die Presse berichtete inzwischen kaum noch. Die Ballonerklärung war offiziell, alles Weitere galt als Gerücht. Reporter, die länger geblieben waren, zogen weiter. Manche unter dem stillen Eindruck, dass man ihnen hier nichts mehr sagen würde. Die wenigen, die noch Fragen stellten, wurden mit höflichen, aber endgültigen Antworten abgespeist. Für die Soldaten auf der Basis galt dasselbe. Wer über das Trümmerfeld sprach, tat es nur im Flüsterton, spät nachts, wenn niemand lauschte. Manche machten Scherze, um die Spannung zu brechen, doch ihre Augen verrieten Ernst. Andere sagten gar nichts mehr. Major Jesse Marcel spürte das Schweigen wie eine Wand um sich herum. Er hatte gesehen, was niemand glauben sollte, und er wusste, dass er es nicht beweisen konnte. Jeder Versuch, die Wahrheit zu benennen, prallte an den offiziellen Erklärungen ab. Er war ein Offizier, und sein Leben bestand darin, Befehlen zu folgen. Doch in seinem Inneren wuchs das Gefühl, dass er mitgeschwiegen hatte, wo er hätte reden sollen. So entstand ein neues Muster in Roswell, ein Ort, der etwas gesehen hatte, das nicht erklärt werden dürfte, und der nun lernte, damit zu leben. Kinder hörten Bruchstücke von Gesprächen, fragten nach und bekamen nur ein Kopfschütteln zur Antwort. Erwachsene erzählten einander Geschichten, die in Andeutungen endeten. Und jeder wusste, dass die Wahrheit irgendwo zwischen diesen Sätzen lag, verborgen, aber nicht verschwunden. Das Schweigen der Zeugen wurde selbst zum Beweis. Denn nichts weckt mehr Neugier als das, worüber nicht gesprochen werden darf. Und so wuchs in Roswell eine unausgesprochene Erkenntnis. Die Ereignisse waren größer als die Stadt, größer als das Land. Vielleicht sogar größer als die Menschheit selbst. Der Sommer von 1947 neigte sich dem Ende zu. Die Hitze ließ nach, die Nächte wurden länger, und mit ihnen wuchs etwas, das sich nicht mehr aufhalten ließ: Geschichten. Sie begannen leise, fast wie zufällige Bemerkungen, doch bald hatten sie ihr eigenes Leben. In Roswell saßen die Menschen auf ihren Veranden und erzählten. Ein Mann berichtete, er habe in jener Nacht ein Leuchten am Himmel gesehen, das stillstand, bevor es zu Boden stürzte. Eine Frau schwor, dass sie Symbole auf einem Metallstück gesehen habe, das ein Soldat unachtsam fallen ließ. Ein Junge prahlte, er habe ein Stück in den Händen gehalten, das sich wie Wasser biegen ließ und doch nie brach. Die Geschichten widersprachen sich, ergänzten sich, veränderten sich. Manche erzählten von Trümmern, andere von ganzen Flugkörpern. Einige gingen noch weiter. Sie sprachen von Wesen, klein, mit großen Köpfen und dunklen Augen, die angeblich geborgen worden seien. Ob diese Worte aus Beobachtung stammten oder aus Fantasie, wusste niemand. Doch sie verbreiteten sich, und je öfter sie wiederholt wurden, desto wahrer wirkten sie. Die Kinder spielten Aliens und Soldaten auf den staubigen Straßen. Händler begannen, kleine Zeichnungen von Untertassen zu verkaufen. In Bars wurden Witze gemacht, die im Lachen stecken blieben. Und immer wieder tauchte die Frage auf, was, wenn es tatsächlich nicht von dieser Welt war? Die Legenden fanden ihren Weg hinaus aus Roswell. Ein Reporter, der die Stadt verlassen hatte, erzählte Freunden in Albuquerque von den widersprüchlichen Aussagen. Ein Pilot, der auf der Basis gedient hatte, deutete in Texas an, dass er etwas gesehen habe, das er nicht erklären könne. Von dort gingen die Gerüchte weiter, wie Ringe, die sich im Wasser ausbreiten. In Washington beobachtete man diese Entwicklung mit Sorge. Man hatte gehofft, mit der Wetterballonerklärung die Wogen zu glätten. Doch stattdessen hatte man den Zweifel genährt. Je mehr man dementierte, desto mehr Menschen fragten nach. Je mehr man schwieg, desto lauter wurden die Stimmen. Und doch konnte niemand die Legenden aufhalten. Sie gehörten nicht mehr den Behörden, nicht mehr den Zeugen, nicht einmal mehr Roswell. Sie gehörten nun den Menschen selbst. Jeder, der davon hörte, fügte etwas hinzu. Ein Detail, ein Bild, eine Vermutung. So entstand eine Erzählung, die mächtiger war als jede Akte, weil sie nicht auf Papier stand, sondern in den Köpfen lebte. Major Jesse Marcel las in diesen Wochen Zeitungen, die einander widersprachen. Er hörte die Witze in der Stadt, er spürte die Blicke. Und er wusste, die Wahrheit war verschwunden. Doch an ihrer Stelle wuchs etwas, das vielleicht noch beständiger war. Eine Legende, geboren aus einem Schweigen, das zu laut war, um überhört zu werden. Am Ende des Sommers waren die Sterne über Roswell dieselben wie zuvor. Und doch schien der Himmel nicht mehr derselbe. Für viele war er kein Ort stiller Ferne mehr, sondern ein Raum voller Geheimnisse. Die ersten Legenden waren geboren, und sie würden nicht sterben. Der Herbst legte sich über New Mexico. Die Tage wurden kürzer, die Nächte kälter, und der Wind brachte den Geruch von feuchtem Staub über die Ebenen. Auf den Feldern um Roswell schimmerte der erste Raureif, während in der Stadt das Leben weiterging, als sei nichts geschehen. Vieh wurde verkauft, Schulen öffneten, im Diner duftete es nach Kaffee und gebratenem Speck. Doch unter dieser Normalität schlummerte eine Geschichte, die nicht mehr verschwinden konnte. Die offiziellen Erklärungen hatten ihre Wirkung getan. Für Washington war die Sache abgeschlossen, für die großen Zeitungen ein Randthema geworden. Doch in Roswell selbst blieben die Erinnerungen lebendig. Die Menschen wussten, dass sie Zeugen von etwas gewesen waren, das größer war als Ballons oder Wetterexperimente. Auch wenn niemand offen darüber sprach, hing es in der Luft, wie ein unsichtbares Echo jener Nacht. Mac Brazel lebte stiller als zuvor. Er arbeitete auf seiner Ranch, kümmerte sich um sein Vieh, sprach wenig. Die Neugierigen, die ihn anfangs bedrängten, hatten längst aufgegeben. Doch wer ihm in die Augen sah, spürte, dass er mehr wusste, als er preisgab. Vielleicht trug er es mit sich, weil es niemand glauben wollte. Vielleicht, weil man ihm klargemacht hatte, dass Schweigen sicherer war als Reden. Major Jesse Marcel blieb bei der Armee, erledigte seine Pflichten, wie es ein Offizier tat. Aber das, was er gesehen hatte, ließ ihn nicht los. In stillen Nächten erinnerte er sich an das kalte Metall in seinen Händen, an die Symbole, die niemand verstand. Er wusste, dass die Geschichte offiziell beendet war. Doch für ihn war sie nur eingefroren, irgendwo zwischen Erinnerung und Pflicht. In den Jahren danach sprach kaum jemand mehr darüber. Aber das Schweigen war kein Vergessen. Es war wie ein unterirdischer Strom, der weiterfloss, unsichtbar, aber unaufhaltsam. Von Zeit zu Zeit brach er an die Oberfläche. In Gesprächen bei einem Bier, in Geschichten, die Kinder flüsterten, in Zweifeln, die Reisende mitnahmen. Und je länger die Jahre vergingen, desto stärker verwandelte sich Roswell von einem Ort in ein Symbol. Ein Synonym für Geheimnisse, für vertuschte Wahrheiten, für die Möglichkeit, dass der Himmel mehr birgt, als man zugeben wollte. Die Sterne über der Wüste funkelten unbeirrt, so wie in jener Nacht, als das Licht den Himmel durchschnitt. Sie waren Zeugen, unbestechlich und schweigend. Für die Menschen unten jedoch war nichts mehr wie zuvor. Denn einmal in einem heißen Sommer war etwas gefallen und hatte Spuren hinterlassen, die nicht ausgelöscht werden konnten. Vielleicht würden die Kisten für immer in Archiven liegen, von Staub bedeckt, von Schlössern bewacht. Vielleicht würden die Akten nie geöffnet, die Fotografien nie gezeigt, die Wahrheit nie ausgesprochen. Doch die Legende hatte längst ihren eigenen Weg genommen. Am Ende blieb Roswell ein Ort wie jeder andere und zugleich ein Ort wie kein zweiter. Ein Stück Land in New Mexico, über dem die Sonne aufging und wieder unterging. Aber auch ein Ort, an dem die Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten einen Spalt breit aufgegangen war. Und durch diesen Spalt sahen die Menschen nicht nur Trümmer im Sand. Sie sahen die Möglichkeit, dass sie nicht allein waren. Ein Geheimnis war geboren, und es sollte kein Ende finden.